Von 15. bis 20. September 2019 trafen sich in der Schweiz, genauer gesagt in Genf, zur EPSC-DPS-Tagung rund 1730 Wissenschaftler, um neue Erkenntnisse der Planetenforschung auszutauschen bzw. neue Projekte zur Erforschung des Sonnensystems vorzustellen und anzustoßen. Am Telefon begrüße ich hierzu Dr. Jörn Helbert vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Planetenforschung. Guten Tag, Dr. Helbert.
Ja, guten Tag.
Dieser etwas sperrige Begriff für den Außenstehenden EPSC-DPS, was steckt dahinter? Um was ging es dabei?
Ja, das ist tatsächlich ein extrem sperriges Abkürzung. Ausgeschrieben ist es nicht viel weniger sperrig. Das ist eine gemeinsame Tagung gewesen zwischen der European Planetary Science Society Congress und der Division for Planetary Science. Das heißt, das ist zum einen die Vereinigung der Planetenforscher in Europa und zum anderen die Vereinigung der Planetenforscher in den USA. Und alle zwei Jahre treffen wir uns zu einer gemeinsamen Tagung. In den Jahren dazwischen gibt es dann die Tagung in den USA und in Europa getrennt, aber alle zwei Jahre ist es eine gemeinsame Tagung und die hatten wir jetzt eben gerade in Genf mit insgesamt 1700 Teilnehmern, etwa 600 aus den USA, dann der gut 1000 aus Europa, China, Japan, Indien, tatsächlich fast die ganze Welt war abgedeckt.
Ich möchte heute mal mit Ihnen nicht über das Gesamtangebot an Untersuchungsergebnissen, was an Forschungen es an neuen gibt, beziehungsweise neue Projekte auch, die angestoßen werden, sondern speziell auf die Venus konzentrieren. Als erstes, wir haben zurzeit nur eine Raumsonde, die aktiv ist, meines Wissens, nämlich eine japanische. Und dann gibt es noch ein paar Raumsonden, die an der Venus vorbeiziehen werden, aber die Venus-Forschung ist auch da nicht der Mittelpunkt, wenn man mal von der japanischen Sonde absieht. Wie ist zurzeit der Stand? Ist die Venus so uninteressant oder warum konzentriert man sich nicht auch ein bisschen mehr auf die Venus?
Das ist eine Frage, die ich mir seit 10 Jahren stelle. Die Venus ist definitiv nicht uninteressant. Wir hatten bei der Tagung ja 2 Tage mit über 50 Vorträgen zum Thema Venus. Also da sieht man schon, dass es ein sehr aktives Forschungsthema ist. Tatsächlich ist es im Moment so, dass wir eben außer der japanischen Akatsuki-Mission keine Venus-Mission aktiv haben. Aber was eben in den 2 Tagen bei der Tagung klar wurde, ist, dass unser Bild dessen, was wir von der Venus verstanden oder haben, sich massiv geändert hat in den letzten Jahren. Frage, warum ein Planet, der fast die gleiche Größe wie die Erde hat und etwas näher, aber auch nicht so viel näher an der Sonne ist, warum der sich so völlig anders entwickelt hat, ist halt deutlich spannender geworden. Damit, dass wir jetzt Planetensysteme um andere Sonnen und andere Sterne entdeckt haben, die ähnlich aussehen. Und man sieht ja alle paar Wochen mal wieder eine Pressemitteilung, dass irgendwo wieder eine zweite Erde entdeckt worden ist. Aber wenn man genau hinguckt, dann weiß man ja im Prinzip nur Größe und Abstand vom Stern. Und viele von diesen zweiten Erden könnten tatsächlich zweite Venus sein. Dann wird die Frage, was ist denn der Normalfall in anderen Planetensystemen? Sind diese Planeten habitabel? Können sie Leben bringen? Oder sind sie alle wie die Venus, jetzt zumindest tote Planeten, ist wesentlich entscheidender geworden. Dazu gibt es auf der einen Seite sehr viel neue Forschung in Modellrechnung und zum anderen, und das war Thema des kompletten 2. Tages der Tagung, es gibt sowohl auf der amerikanischen als auch der europäischen, als auch in Indien Bestrebungen, neue Venus-Missionen zu starten. Und da gab es viele Diskussionen um die neuen Missionen und darum, wie man zusammenarbeiten kann.
Können Sie uns diese Mission näher vorstellen, was geplant ist?
Ja, kann ich gerne machen. Also wir sind selber hier an 2 Missionen beteiligt, an der amerikanischen und an der europäischen Mission. Beide Missionen tragen Radarsysteme. Wir haben ja bei der Venus das Problem, dass wir diese sehr dichte Wolkendecke haben. Das heißt, klassische Kameras funktionieren nicht. Man kann die Oberfläche, zumindest wenn man die Topografie und die Strukturen sehen will, nur mit dem Radar abbilden. Und zum anderen, und das ist unser Anteil hier, den wir in Berlin beisteuern, haben beide Missionen Spektrometer an Bord, weil tatsächlich sind die Wolken, verdecken die Oberfläche, aber es gibt in der Atmosphäre ganz schmale Fenster, durch die man die Oberfläche sehen kann, in einem ganz engen Spektralbereich. Und damit kann man tatsächlich die Oberflächenzusammensetzung bestimmen. Das heißt also, das sind 2 Missionen, die idealerweise nacheinander folgen würde. Eine Mission, die eine globale Karte erstellen würde, der Topografie, mit einer wesentlich höheren Auflösung, als wir das jetzt haben, und Oberflächenzusammensetzung. und eine zweite Mission, die folgt, mit einem wesentlich höher auflösenden Radar, die dann uns detaillierte Bilder von den interessantesten Regionen auf der Venus liefern könnte. Das ist die eine Klasse von Missionen. Die andere Klasse sind Landermissionen, wird zum Beispiel in USA im Moment studiert, wo man dann mit einer Kapsel in die Atmosphäre eindringt und damit sehr genau die Zusammensetzung der Atmosphäre messen kann und schauen kann, wie sind zum Beispiel die Verhältnisse der Edelgase, was einen Rückschluss darauf zulassen würde, wie sich die Venus im Laufe ihrer Geschichte entwickelt hat. Und die indische Mission ist im Prinzip eine ähnliche Mission, es ist auch eine Radarmission mit einer ganzen Reihe von Spektrometern an Bord, die sich hauptsächlich dann um die Atmosphäre kümmern würden.
Eine sehr komplexe Mission, die auch geplant ist meines Wissens, die kommt aus Russland, Venus D genannt, und die soll ja auch in Form von Kooperation mit den USA stattfinden. Gab es hierbei auch neue Aspekte?
Ja, Venera D ist eine der ganz großen Missionen, die schon sehr lange studiert wird, jetzt seit 3 Jahren zwischen den Amerikanern und den russischen Kollegen zusammen. Und das ist eine Mission, die dann tatsächlich alle Elemente zusammenführt, die also ein orbitales Element hat, die Lander, mehrere Lander sogar dabei hat. Da ist im Moment der aktuelle Entwicklungsstand vorgestellt worden. Und wenn die Entwicklung tatsächlich beginnt, reden wir hier über einen Start in frühestens 10 Jahren.
Nun, Europa war ja auch nicht untätig gewesen, denn wir haben zum Beispiel Venus Express sehr erfolgreich betrieben und da waren Sie ja auch mit daran beteiligt. War das auch noch Gegenstand von neuen Informationen? Denn die Wissenschaft ist ja nicht mit dem Ende einer Mission auch am Ende angekommen, sondern die Daten werden ja weiter ausgewertet.
Ja, das ist richtig. Tatsächlich am ersten Tag war die erste gut Hälfte nur Ergebnisse von Venus Express, die halt immer noch ausgewertet werden. Und ich würde auch behaupten, ein Teil dessen, dass wir wieder ein stärkeres Interesse an der Venus haben und eben neue Missionen geplant werden, sind genau deshalb, weil uns Venus Express gezeigt hat, unser Bild von der Venus, wie wir es vorhatten, eben doch nicht ganz korrekt war. Wir haben gesehen, dass die Atmosphäreninstrumente, das wurde zum Beispiel gezeigt, haben sehen, dass Schwefel aktiv in der Atmosphäre nachgeliefert wird. Die einzige Möglichkeit, wie man das eigentlich vernünftig machen könnte, wäre Vulkanismus. Wir haben von unserem Instrument gesehen, dass es Variationen in der Oberflächenzusammensetzung gibt, Hinweise darauf, dass es unter Umständen Dinge wie alte Kontinente gibt. Das heißt, vieles von dem, was Venus Express geliefert hat, geht jetzt ein in die Planung für die neue Mission und hat halt im Grundlegend unser Bild geändert, wie wir die Venus bisher verstanden haben.
Herr Dr. Helbert, ich erwähnte am Anfang, dass auch Missionen, die eigentlich nicht die Venus im Mittelpunkt ihrer Forschung haben, höchstwahrscheinlich doch auch Beiträge liefern werden. Wir haben zum Beispiel die Sonnenforschungssonden, die zum einen von den USA schon unterwegs sind, zum anderen auch von Europa im Jahr 2020 gestartet werden sollen. Und es gibt natürlich auch noch andere Missionen, die ebenfalls an der Venus vorbeifliegen werden, beziehungsweise auch mal ihre Instrumente in Richtung Venus ausrichten können. Was können Sie darüber uns noch erzählen?
Das ist bei uns im Moment ein Punkt ganz aktueller Planung. Wir sind ja an der BepiColombo-Mission, die zum Merkur fliegt, beteiligt, die im Oktober letzten Jahres gestartet ist. Und die Mission wird im Oktober nächsten Jahres und im April übernächsten Jahres an der Venus vorbeifliegen. Und einige Instrumente, inklusive dem Instrument, an dem wir hier in Berlin arbeiten, im Spektrometer, werden tatsächlich angeschaltet werden und werden im Vorbeiflug die Venus beobachten. Und in unserem Fall ist es ganz spannend, weil in dem Bereich, in dem wir beobachten, sind seit der Venera 15 Mission 1983, 84 keine Daten mehr aufgenommen worden. Das heißt also, wir liefern da einen Datensatz, den es seit über 30 Jahren, 35 Jahren nicht mehr gegeben hat. Und das Spektrometer auf der Venera Mission damals hier aus dem Vorgängerinstitut, dem Institut für Kosmosforschung kommt, haben wir jetzt auch hier die alten Daten und haben die archiviert, sodass wir dann eben tatsächlich die alten Daten mit unseren neuen Daten vergleichen können, was gut ist für uns, um zu schauen, ob unser Instrument funktioniert. Was aber auch spannend ist, um zu schauen, ob es in der Atmosphäre über diese lange Zeitskala Änderungen gegeben hat und wie man Trends erkennen kann. Dazu werden wir die Venus auch aus größerer Entfernung beobachten, wenn wir sie nicht mehr wirklich auflösen können, wenn sie nur noch ein Punkt für uns ist. Die Idee dabei ist, dass vergleichbar ist mit dem, wie wir im Moment Exoplaneten aufnehmen. wo wir ja auch nur einen Punkt haben, wo wir im Moment noch die Planeten nicht auflösen können. Nur, dass wir bei der Venus alle Antworten kennen. Wir wissen, welche Wolken da sind. Wir wissen, was die Rotationsrate der Wolken ist. Damit kann man Modelle, die die Exoplanetenkollegen nutzen, um solche Parameter zu bestimmen, testen, indem wir ihnen die Daten geben und dann schauen, ob sie dann für die Venus die richtige Antwort rausbekommen und damit ihre Modelle überprüfen können.
Nun, die ganze Welt redet fast tagtäglich darüber, über den Klimawandel, und die Venus scheint mir jedenfalls so, dass sie als Schwester der Erde ja auch bezeichnet wurde, dass hier doch ein massiver Klimawandel stattgefunden haben. Könnte diese Forschung auch dazu beitragen, Erkenntnisse zu liefern, was unter Umständen, wenn wir nicht aufpassen, aus unserer Erde werden könnte? Oder ist das einfach nur Horrorspekulation?
Nee, das ist schon eine sehr interessante Frage, weil der Klimawandel, den wir im Moment haben, und die Anstrengung der Temperaturen durch den Anstieg von CO2, ist ja immer noch eine Frage, die aktiv diskutiert wird. Und bei der Venus haben wir halt ein relativ gutes Modell dafür, was passiert und wo es eben im Extremfall hingehen kann. Das war das, was ich am Anfang sagte. Wir verstehen im Moment nicht wirklich, wie die Venus in diesem Zustand geendet hat. Und es gibt durchaus verschiedene Modelle, die sagen, dass die Venus in der früheren Phase mal lebensfreundlich war und dann den Wandel zu der extremen Bedingung, die wir jetzt haben, durchgemacht hat. Und da ist schon dann die Frage, wo war der Punkt, wo das umgeschlagen ist, und bewegen wir uns mit der Erde in die gleiche Richtung, wenn wir nicht aufpassen.
Soweit Dr. Helbert vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Planetenforschung. Ich bedanke mich ganz herzlich.
Ja, vielen Dank.